höre ich hier gar nichts bei dir. Auf die Kopfhörer. Hallo. Ja, heute machen wir eine Sendung über...
Genau, jetzt weiß ich, was das Problem war. Das falsche Mikro. Ich habe jetzt hier im Grunde ein paar Gäste, aber nur ein Gast ist bereit, im Grunde über das Thema heute zu sprechen. Und dieses Thema heute beschäftigt sich mit einer bestimmten Form der Malerei, könnte man sagen. Auf jeden Fall ist es eine öffentliche Form der Malerei und die wird meistens nicht anerkannt, wird als eine bestimmte Form der wie würdest du es nennen? Beschmierung?
Kriminalität.
Kriminalität. Verstanden, ja. Auf jeden Fall. Es geht ums Thema Graffiti. Und wir fangen jetzt erstmal mit einem Interview an, das mit Kent geführt wurde. Und da geht es im Grunde auch um die Anfangszeit Graffiti in Frankfurt. Alright.
Seit wann, um mal ganz allgemein anzufangen, seit wann interessierst du dich für Graffiti?
Ich habe circa 1988, das war so die Zeit, als ich 15 war, und dann gab es noch die recht starke Skateboard-Szene, auch auf der Hauptwache und so weiter. Und ich bin groß geworden im Ben-Gurion-Ring in Bonn-Amees. Und das war so die Zeit, wo es wirklich anfing in Frankfurt, wo Leute anfingen, überall ihre Namen hinzuschreiben. Und wo das Jugendhaus in Bonn-Amees damals war so eine Stelle, wo alle irgendwie, wo es komplett legal war. Da gab es 2, 3 wirklich gute Sprayer, die da richtig absolut geniale Bilder gemalt haben. Und da ich da nur wenige 100 Meter von entfernt gewohnt habe, habe ich das halt immer irgendwie mitgekriegt, und beim Zuschauen blieb es dann irgendwann nicht mehr. So von diesem Skaten-Ding kam ich dann zum Graffiti, irgendwie habe ich mich dafür begeistert, und dann hatte ich 89 mein erstes Bild gemalt. Ja, und das hat mich bis heute nicht losgelassen.
89?
Ja.
Also schon ganz am Anfang, ja.
Ja.
Ja, seitdem hat sich die Graffiti-Szene ja wirklich sehr, sehr stark verändert. Also war es da nicht, wie war es denn ungefähr 89? Also waren es dann eher einzelne Einzelgänger oder Crews?
Ich sag mal so, es waren sehr wenige Leute. Und es gab damals ja weder Handys noch Internet noch sonst was. Also, und man wusste auch, und es gab auch noch keine Industrie dahinter, die jetzt sich irgendwie für diese Sprayer interessiert hätte. Das heißt, man hatte auch gar keine Ahnung, was für Düsen, was für Sachen man wirklich benutzen muss und wie was funktioniert. So gesehen war dieser kleine Kreis von Sprayern, wenn man sich kennenlernte, das war immer sehr informativ auch, man hat sich ausgetauscht auf direktem Wege und musste sich halt diese ganzen Informationen, die heute wirklich abrufbereit sind im Netz oder in Shops irgendwie, wo die Leute einen beraten können, da musste man sich halt irgendwie selbst aneignen. Das heißt, wenn man dann wusste, und dann gab es irgendwann einen, der hatte die Fat Cap, also so eine richtig dicke Düse. Ja, wenn dann eine hatte, so, oh, ich will auch so eine haben, dann musste man dann wirklich gucken. Da war das noch was Besonderes, wenn du so spezielle Caps hattest oder so. Und,
woher kamen die dann? Kamen die dann?
Es war anfangs so, dass man die irgendwie von Deo-Sprays irgendwie haben, also die, ganz offen gesagt, die meisten Leute sind in die Drogerien und haben von den Deos runtergemacht. Ja. Das war einfach so, aber es gab dann sehr früh auch hier in Frankfurt jemanden, der hat sich direkt, der sprüht nicht mehr, aber der hat damals sich direkt an den Hersteller dieser Düsen rangewagt und hat die dann auch en gros bestellt und dann auch schon im Kleinen so per Post vertrieben oder ausgetauscht, ja, so Beutelcaps gegen für 10 Mark oder irgendwas, was das damals war, ja. Aber da war man schon froh, wenn man die hatte. Und weiß ich noch, dass wir damals auch immer die versucht haben, immer wieder sauber zu machen, weil es sie ja nicht im Überfluss gab. Also da war das irgendwie noch so was Wertvolles. Ja.
Ja. Und was war dann genau wichtig? Ging es da auch in Frankfurt darum, eher so Walls zu machen? Oder auch gleich fing es auch gleich an mit
Das Drains kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Ich sag mal, es gibt... Jeder hat eine individuelle Motivation, und in der Regel beginnt das meistens in einem Alter, wo man halt eher so eine rebellische Phase hat, so da spielt das Illegale eine größere Rolle. Und so dieser Fame-Drang, also den Drang danach, seinen Namen überall stehen zu haben und dass die Leute einen kennen dadurch und so, also das kann man jetzt nicht verallgemeinernd sagen. Also da hat jeder so seine persönliche Motivation, und die verändert sich auch mit der Zeit,
ja.
Mit Sicherheit, ja.
Aber kannst du darüber sprechen? Also was du selbst dann für Sachen gemacht hast? Auch, hast du auch irgendwelche Trains gemacht oder?
Ich doch nicht. Also.
Ich weiß es nicht. Also.
Nee, also ich sag mal
wegen
so.
Wegen der Illegalität immer noch.
Also ich habe durchaus meine illegale Zeit gehabt. So im Detail spreche ich da nicht so gerne drüber. Das macht man einfach nicht, ja, aber es ist schon lange, lange her. Meine Motivation ist heute eine andere. Mir geht es primär darum, wirklich den Spaß zu haben daran und auch kreativ zu arbeiten. Also es hat immer einen, sag ich mal, qualitativ hohen Anspruch bei mir schon immer gehabt. So. Egal, ob das am Anfang illegal war oder nicht. Ich denke mal, das war auch so ein bisschen ein Markenzeichen von mir, dass ich mich mit so 0815 nie zufrieden gegeben habe und das, ich denke mal, das ist das Einzige, was heute auch unverändert geblieben ist. Ja. Dass es mir halt wirklich darum geht, ich sag mal, Kinnladen zu öffnen. Ja, ja, so hin und wieder. Ja.
Was heißt das?
Ja, das ist halt einfach, dass man sprachlos wird oder sagt, das ist ein gutes Bild. Ja. Das sind einfach schöne Sachen zu machen, aufwendige Sachen, Sachen, die einem in Erinnerung bleiben. Ja,
ja das an der Kaiserlei, das habe ich mir auch angesehen. Das ist dann ja ein nächster Schritt. Also wie ist es dann möglich, dass man, also man, es ist ja wirklich auch schwierig, so einzelne Crews zusammen an einen Ort zu bekommen, dass sie zusammen einzelne Sachen malen? Also
gar nicht mal. Also ich meine, es gibt ja solche Veranstaltungen wie jetzt das Living Walls Event am Kaiserlei. Gibt es ja zuhauf mittlerweile, auch international. Also wenn man da mal im Netz schaut, also da ist ja wirklich jede Woche irgendwo irgendwas. Und in der Regel läuft es halt so, dass Veranstalter kennen die Leute, sprechen die gezielt an und laden die halt ein. Meistens dann ist es dann so, dass die Spraydosen für die Künstler dann umsonst sind. Wenn man bekannter ist, bekommt man die Anfahrt, Hotel oder was auch immer noch dazu. Und dann kennen sich die Leute halt auch häufig untereinander und hat sich länger nicht gesehen, dann malt man da zusammen. Also das ist schon gang und gäbe, solche Events.
Ja.
In Frankfurt jetzt nicht so häufig, aber schauen wir mal, was denn nächstes Jahr bringt. Dann werden wir wahrscheinlich auch wieder ein Event aus dem Boden stampfen.
Ja. Ja, in Frankfurt gibt es im Grunde sehr wenige Freiflächen. Also
sehr wenige ist dezent untertrieben.
Es gibt gar keine.
Es gibt eigentlich gar keine. Keine offiziellen zumindest.
Wie, woran liegt das? Also, dass man in der Stadt, also die ja eigentlich gerade so viele Freiflächen hat, also
Frankfurt
Gebäude,
war Mitte der 90er so, sag ich mal, eine Graffiti-Hochburg, die auch bekannt dafür war, dem recht offen gegenüberzustehen. Und wo auch echt wirklich viel zu sehen war. Da gab es diverse Schulen oder Stellen, wo man einfach malen durfte. Also es waren wirklich echt viele. Und das hat sich so in der Zeit, in der CDU, Petra Roth regierten Zeit, doch sehr geändert. Jetzt sicherlich gibt es da mehrere Gründe, aber einen, den ich gerne immer anführe, ist, ich meine, wir kennen auch den ehemaligen New Yorker Bürgermeister, den Herrn Giuliani. Der ist auch bekannt geworden unter anderem dadurch, dass er eine Zero-Tolerance-Politik gefahren hat in New York, dem Graffiti gegenüber, was heißt, nichts darf an den U-Bahnen herumfahren. Es muss sofort rausgenommen werden und geputzt werden und die haben rigoros alles bekämpft und haben auch quasi alles illegalisiert. Statistisch gesehen war das, haben die das so hingestellt, als wäre das ein Erfolg und das wurde auch immer so gefeiert. Frau Roth ist befreundet mit ihm oder kannte ihn damals und ich habe das Gefühl, dass die Politik einfach eins zu eins übernommen wurde hier in Frankfurt. Was häufig gewissen Aussagen von der Frau Roth gegenübersteht, weil sie ja auch immer sagte, Frankfurt muss kulturell attraktiver werden und sonst was. Das steht so ein bisschen im Widerspruch, finde ich, weil wir haben einerseits eine völlige Illegalisierung einer sehr jungen, dynamischen, sehr kreativen Szene. Auf der anderen Seite den Wunsch nach mehr Vielfalt und Kultur. Das beißt sich meiner Meinung nach ein bisschen, weil und ich finde es auch nicht die richtige Herangehensweise in keinster Form. Und das sieht man auch. Wir haben echt viele Leute, die sehr, sehr interessiert daran sind, illegal zu sprayen. Und gerade auch sehr, sehr vielen jungen Nachwuchs. Und klar, das Illegale wird man nie völlig ausmerzen können. Was wird es einfach immer geben, aber ich denke halt, wenn man den Leuten auch diese legale Möglichkeit vollständig wegnimmt, dann zwingt man gerade auch die jungen Leute, die so in diesem rebellischen Alter sind, die zwingt man quasi dazu, rauszugehen, irgendwo illegal zu sprayen. Und ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Also ich finde es irgendwie sinnvoller, wenn man die Leute ein bisschen bei der Hand nimmt oder ihnen zumindest die Möglichkeit gibt, sich kreativ auszutoben, ohne die Verfolgung im Nacken zu haben, ja. Das Gefühl zu haben, ich mache jetzt hier was Verbotenes, sondern sich wirklich rein auf die Artwork zu konzentrieren. Ja.
Ja. Ja, das ist in Frankfurt, glaube ich, wirklich schwierig, weil es auch viele gibt, die es tatsächlich ablehnen, dass es legalisiert wird, die schon meinen, dass es...
Es gibt durchaus Leute, die, wie ich ja vorhin schon sagte, es gibt ja wirklich individuelle Meinungen und jeder hat so seine eigene Motivation zu sprayen, und ich sag mal, die Hardliner aus der illegalen Szene belächeln das Legale häufig, aber das ist meiner Meinung nach ein Prozess der Reife auch irgendwo. Man lernt irgendwann auch die andere Herangehensweise zu respektieren mit der Zeit. Das ist meine Meinung. Das war bei mir nicht anders. Ich fand das früher auch irgendwie ja nicht ganz echt, wenn es legal war. Aber es ist wie soll ich sagen? Es gibt beide Welten. Und es gibt häufig auch Leute, die machen beides. Es gibt Leute, die machen nur Legales. Und ich finde, man braucht es einfach. Ja.
Ja. Also man braucht es, weil es eben schon eine sehr eigenständige Kultur geworden ist, oder?
Ja, es ist ja mittlerweile so, dass das Graffiti hat ja auch viele Unterkategorien, die häufig nicht jetzt klar definiert sind, sind die Grenzen sehr weich. Wir haben den Begriff Street Art, wir haben den Begriff Stencil-Sprüher, wir haben den Begriff Writer, die jetzt eher New York Graffiti-Writing orientiert sind, das heißt eher seinen Namen im Vordergrund stellen, den Namen publik machen durch entweder viele Bilder oder durch gute Bilder. Das heißt, auch das Thema Grafik und Illustration spielt mittlerweile eine Rolle, weil die Spraydose ist mittlerweile nicht nur ein Sinnbild für so diese Protest-Sprayer-Bewegung, sondern wird mittlerweile, und da bin ich ganz froh drum, einfach als ein sehr, sehr sinnvolles Werkzeug angesehen. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Menge Menschen, die sich gar nicht als Graffiti-Sprayer einordnen lassen, aber die Spraydosen als ihr Werkzeug benutzen, sei es jetzt auch schon Maler, die auch ältere Leute, die das im Hobbybereich verwenden oder die sehen, damit kann man ja unheimlich schnell sehr kreativ sein, und das ist einfach so. Ja. Das heißt, wir haben mittlerweile so viele verschiedene Sparten und merkt auch, dass das unheimlich viel so Illustration und auch der Grafikbereich so Einfluss genommen hat. Also sieht man auch so bei vielen Graffiti-Writern, die sich von der Technik her diesem Klassischen so ein bisschen eher abwenden und versuchen einfach was Neues. Ja. Das finde ich eigentlich sehr gut.
Ja. Ja, wie ist es mit den Street-Bombern zum Beispiel? Also worum, da geht es doch wirklich mehr darum, in einer bestimmten Geschwindigkeit eigentlich irgendetwas zu... eine Fläche.
Ja, es geht nicht um die Geschwindigkeit, natürlich spielt die eine Rolle, weil je schneller man ist, desto eher ist kleiner Fette. Bleibt das Risiko sicherlich für die Leute. Den Leuten also geht es primär darum, dass der Name möglichst groß und auffällig an einer guten Stelle platziert ist. Also und wenn das dann schneller geht, dann ist es natürlich risikoloser, weil dann ist man schneller wieder weg.
Ja, ja. Und die One-Up-Gruppen, Crew zum Beispiel, also es sind ja weltweit dann Leute, die sich, die das im Grunde wie ein Logo übernehmen und bomben, oder?
Also ich weiß es nicht genau, weil ich habe ich gehöre ja schon zum alten Eisen und ich kriege jetzt auch nicht mehr so alles mit, wie die Szene und wie die Strukturen da sind. Sicher gibt es da verschiedene Crews und so, aber da kann ich jetzt gar nicht wirklich im Einzelnen was zu sagen.
Aber die, wenn jetzt Leute Streetbombing machen, dann machen sie meistens keine anderen Arten zu malen.
Oder? Ich würde das nicht so pauschal sehen. Also kann man auch so nicht. Man versucht ja immer Sachen zu kategorisieren, zu sagen, das machen die Leute so und so. Ich würde sagen, jeder macht das anders. Und der eine macht Streetbombs, der andere macht Streetbombs und dies und der andere malt legal. Also ich finde, es gibt da keine Regeln eigentlich, ja. Also, jeder muss das für sich selber entscheiden, was er machen möchte.
Klar. Und wie kommt es eigentlich, dass es dass Graffiti wirklich jetzt zu so einer extremen Mode geworden ist. Also dass wirklich so viele Kids anfangen, jetzt immer noch zu sprühen, obwohl es eigentlich illegalisiert ist.
Naja, wir haben ja, es ist ja, was heißt illegalisiert? Wir haben ja trotzdem Möglichkeiten, wenn ich sage, wir haben keine offiziellen Flächen in Frankfurt. Es gibt eine inoffizielle, also die ist weder legal noch illegal, sondern sie wird stillschweigend toleriert, oder wurde, weil sie jetzt auch nicht mehr gibt. Also es gibt immer noch irgendwo Stellen, was man, jeder kann auch selber sich darum kümmern, kann Hausbesitzer ansprechen oder hat häufig auch private Möglichkeiten, die sind aber nicht jedermann zugänglich. Ja. Mhm. Oder man fährt nach Bad Vilbel, wo es also auch legale Flächen gibt. Also die machen uns einen vor in Bad Vilbel, wie man das richtig machen kann, den Umgang mit Graffiti.
Mhm. Oh je. Sollen wir stoppen, ja? So. Ja, das Baby.
Ja, seit wann?
Nein, stopp, Hilfe. Diese Aufnahmegeräte. Ja, jetzt haben wir schon angefangen, hier so ein bisschen zu diskutieren. Ja, was war das jetzt mit dem Bombing? Also die Leute, die Bombings machen, die können auch noch möglicherweise tatsächlich malen. War das so?
Ja, das eine schließt das andere sich aus. Ja.
Okay, ja, wir wollten jetzt im Grunde so ein bisschen vorgehen, so ein bisschen mit Kommentar etc.
Vielleicht kannst du auch ein bisschen näher ins Teil gehen.
Ja. Ja, soll ich erstmal sagen, also ich bin grundsätzlich d'accord mit dem, was der Kent da jetzt so gesagt hat.
Ja.
Ich will da jetzt gar keinen Gegenstandpunkt einnehmen oder so. Ich kann höchstens noch vielleicht das eine oder andere Detail aus einer anderen Perspektive nochmal ausleuchten oder so, ja.
Mhm. Ja.
Also, ich fange mal an. Also, ich habe ein bisschen später angefangen, Anfang der 90er, 91, 92. Auch erstmal ein Skater und so. Aber ich bin an das Graffiti eher über den Vandalismus hingekommen, ja. Also ich fand's halt geil, bei S-Bahn die Türen rauszutreten und Telefonzellen zu zerstören, Autos geklaut, einfach um sie kaputt zu fahren. Und ja,
okay.
S-Bahn surfen, weiß ich sowas.
S-Bahn surfen gibt's gar nicht mehr, oder?
Nee, ja. Bei den alten geht's noch, also bei den neuen habe ich jetzt, also ich mach's auch nicht mehr. Ich habe da jetzt noch nicht so herausgefunden, wie das da geht. Ich bin früher auch auf Demos gegangen, nicht war aus irgendeiner politischen Überzeugung, sondern einfach, weil ich es geil fand, Steine und Flaschen auf Bullen zu schmeißen und so. Ja. Und Anfang der 90er war es in Frankfurt so ein bisschen ein Boom, dass auf einmal jeder angefangen hat mit Graffiti. Und da habe ich halt entdeckt, dass das auch ein gutes Instrument ist, ja. So, mein Motto war so ein bisschen, mach kaputt, was dich kaputt macht. Und das hat mich ja alles ein bisschen angekotzt, so die Gesellschaft und ja, das war so ein bisschen ein Ventil.
Und du bist in Frankfurt aufgewachsen?
Also Anfang der 90er nach Frankfurt gekommen. Vorher haben wir in so einem Vorort von Mainz gewohnt. Und aber meine Eltern sind aus Frankfurt und spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall, wie ich nach Frankfurt gekommen bin, da habe ich dann auch so angefangen mit Graffiti ziemlich gleichzeitig.
Mhm.
Und und dann so 95, 96, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, haben wir halt immer an der Hauptwache abgehangen und da haben wir eine Crew gegründet, eine der, sag ich mal, größten und bekanntesten Crews in Frankfurt und Rhein-Main-Gebiet und das war halt damals so, wir haben uns eher als eine Gang gesehen. Ja, wir haben das gar nicht so, die meisten von uns haben mit Graffiti gar nichts zu tun gehabt. Ja, da waren Skater, da waren Rapper, da waren, weiß ich, Jungs, die da an der Hauptwache abgehangen haben und Hasch vercheckt haben. Ja, und Ja, ich habe damals quasi auf der Straße gelebt. Die Hauptware war de facto mein Wohnzimmer. Und ja, also diese Zeit der Bandenkriminalität in Frankfurt war damals eigentlich schon längst vorbei.
Ja, ja eigentlich schon.
Und früher in den 80ern, da war das ja auch eher so, dass sich die unterschiedlichen Gangs irgendwie aus einem bestimmten Stadtteil oder aus einer bestimmten Ethnie rekrutiert haben. Ja, weiß ich, Türkisch Power Boys oder Kroatia Boys, sagt ja der Name schon.
Ja.
Oder weiß ich, aus Bonames kamen die Ring Boys und aus Bockenheim Club 77. Ja.
Genau.
Und das war damals im Prinzip alles schon vorbei. Ja.
Ja.
Und wir waren so Leute von allen möglichen Nationalitäten, ja. Wir hatten Italiener, Türken, Polen, Jugos, Eritreer, Thailänder, Peruaner, Brasilianer, alles Mögliche. Und auch von überall aus Frankfurt, Gutleut, Preungesheim, Rödelheim, Bockenheim, Carlos, alles vertreten. Mhm. Und wir haben uns halt immer an der Hauptwache jeden Tag getroffen und wir hatten halt so eine gemeinsame Motivation, dass wir halt irgendwo diese Stadt so ein bisschen unseren Stempel mit aufdrücken wollten. Ja.
Mhm.
Und also uns ging es dann gar nicht so darum, um Kunst oder so, ja, sondern
Stempel.
Ja.
Tag.
Ja, ja, ey, da gab es genug Jungs, die haben einfach nur getaggt. Da hat keiner mit einer Dose ein Bild gemacht, sondern einfach nur mit dem Edding die S-Bahn und alles voll getaggt. Ja,
ja.
Ja.
Ja, wie kommt man dazu, dass man, dass diese öffentlichen Gebäude oder die, also S-Bahnen sind ja in dem Sinne auch öffentliche Orte, dass man die auf eine bestimmte Weise beschädigen will. Warum stören die einen plötzlich? Oder warum gefällt einem
da
dieses...
keine großartigen Unfall? Gedanken drüber gemacht. Ja. Weiß ich. Das war...
Warum will man Spuren hinterlassen? Ist schon interessant eigentlich.
Naja, ich meine, auf den S-Bahnen, da sind ja auch irgendwie Werbebanner drauf und im Prinzip ist es ja nichts anderes. Ja? Nur die Firmen, die da Werbung machen, die bezahlen der Bahn halt da Geld dafür. Aber mich fragt ja keiner, ob ich das sehen will, diese Werbung. Mir gefällt es auch nicht. Ja. Also warum soll ich jetzt fragen und dafür bezahlen? Ich nehme ja einfach das Recht. Also so haben wir damals gedacht.
Ja. Ja, ist interessant, weil die Crews in Frankfurt, die sich tatsächlich wie Gangs verstehen, die gibt es auch heute noch, auch wenn sie in den 90ern gegründet wurden.
Ja.
Also, weil das mit der Gangmentalität ist dann schon...
Bevor wir damals diese Crew gegründet haben, da war ich schon in anderen Crews auch schon vorher. Und ich muss sagen, das war damals so, wo ich so angefangen habe, S-Bahn zu malen, da bin ich dann mal in Bad Homburg in das Yard gegangen und da haben mir die Jungs von Nordmassiv danach auch gesagt, hier, das finden wir nicht so gut, wenn du in unser Yard gehst und so. Und dann, klar, das muss man irgendwo einsehen, ja. Das sind gewachsene Strukturen. Ich habe dann mit dem Sonil, den der ein oder andere Oldschooler vielleicht noch kennt, eine Unterhaltung gehabt. Wir haben uns geeinigt, okay, S5, Bad Homburg, Friedrichsdorf, ist Nordmassiv, Territorium. Und wir, HTD damals, haben halt die S6, Friedberg und sich Hauptbahnhof, das war THC-Gelände. Und das war dann irgendwie schon so klar, dass wir da nicht dem anderen irgendwo... Ja, ein guter Bauer scheißt nur auf den eigenen Acker. Gell? Und ich finde, die Jungs, die jetzt so nachkommen, ja, die sollten das auch genauso sehen. Ja. Und jetzt Leute wie der Kent, das waren halt damals unsere Vorbilder. Ja. Ich habe so angefangen, dass ich nach der Schule an der S-Bahn-Station habe ich in Eschersheim denn ihre Bilder in mein Schulheft abgemalt, ja. Und,
ja. Und dann immer weiter. Und wie würdest du jetzt deinen Stil beschreiben? Was machst du genau?
Ach ja, ich habe ja dann auch noch ganz andere Probleme gehabt. Ich muss dann erstmal mit meinem Leben klarkommen. Ich habe dann auch das nicht so lange durchgezogen, habe ein paar Jahre gar nichts gemacht. Und in letzter Zeit habe ich halt von Freunden öfters gehört, hier, du kannst auch so tolle Characters malen, mal doch mal Characters und so. Jetzt gehe ich halt so auf die alten Tage, ja. auch gerne mal legal irgendwo ein schönes Bild malen, ja.
Ja.
Aber so, damals war schon so eher die Devise groß und deutlich lesbar an exponierten Stellen.
Ja.
Zu zeigen, hier, wir sind hier.
Der Shit.
Ja, ja, und auch, was ich, das war damals so ein Nervenkitzel, ja, so mit den Bullen da Katz und Maus spielen, irgendwie wegrennen, irgendwo in den Dreck schmeißen, verstecken und ja, das habe ich heute keinen Bock mehr drauf. Aber es gibt noch genug von uns, die das nach wie vor machen und.
Ja.
Gibt es noch Themen, die du jetzt aus diesem ersten Teil des Interviews...
Ja, lass ruhig mal weiterlaufen.
Ja, genau, dann machen wir jetzt nochmal die zweite Hälfte.
Ja, also Bad Vilbel, die machen das im Grunde vor, ja.
Ja, also ich bin der Meinung, man sollte schon wirklich solche Möglichkeiten bieten.
Mhm. Das sind dann einfach Flächen, wo man sich anmelden muss, oder?
Nee, gar nicht. Also wir haben ja auch das letzte Legale, was wir hatten, offiziellerweise, was aber auch nicht offiziell legal war, sondern es wurde auch toleriert.
Ja.
Aber in dem Fall sage ich, es ist legal, ja? Weil man konnte hingehen. Das war hinterm Zoo auf der Wittelsbacher, gab es ja das alte Naxos-Gelände.
Ja.
Und das war eigentlich ein Vorzeigeobjekt, wie man so, sag ich mal, so ein alte Industriebrache nutzen kann. Und da haben sich die Leute regelmäßig getroffen und aber auch ausreichend Platz, sodass man nicht ständig wieder über den anderen drüber gehen musste.
Mhm.
Weil wenn es wenige Flächen gibt, dann ist es natürlich auch häufig so, dass die Bilder in sehr regelmäßigen Turnus wieder übermalt werden. Und im Grunde genommen ist die Szene von der Menge her, würde ich jetzt mal schätzen, so überschaubar, dass wenn man jetzt 3, 4, 5 legale Stellen in Frankfurt hätte, dass eigentlich jeder so sein Plätzchen haben kann, ja. Und ich denke, das brauchen wir einfach.
Ja.
Sowohl um die Qualität der Leute zu verbessern, weil legale Flächen führen dazu, dass Leute sich damit intensiver auseinandersetzen. Sie haben keinen Zeitdruck. Man trifft auch Leute, die besser sind als einer selbst. Und man kann dort was lernen auch. Ja. Und es ist einfach eine schöne Sache, wenn man mit Leuten gemeinsam an Werken arbeitet. Das macht einfach wesentlich mehr Spaß.
Ja, ja, in Frankfurt gibt es ja auch Crews, die sich fast wie Gangs eigentlich verstehen. Das heißt, wenn man deren Bilder irgendwie crossed, dann kriegt man Probleme.
Das war schon immer so. Also ich sag mal so, ist ja schon irgendwo eine Männerdomäne und da steckt auch häufig immer viel Stolz mit drin, so bei den Leuten und auch ein gewisses Revierverhalten. Also ja, also Leute verteidigen dann auch zum Teil ihr Revier mehr oder weniger, ja. Sei es verbal oder dadurch, dass sie einfach noch größere Bilder malen oder noch aufwendigere Bilder oder durchaus gibt es da mit Sicherheit auch Leute, die dann auch handgreiflich werden können, wenn ihnen quasi in ihr Territorium gepinkelt wird, ja.
Mm. Ja, weil es gibt schon eine sehr starke Identifizierung oder eine Art von, wenn man sich dieser Legalität im Grunde doch, wenn man sich dazu entscheidet, dann scheint es schon so zu sein, dass es wichtiger wird als alles andere, diese Art von Fame eigentlich zu bekommen durch ein bestimmtes Mal. Oder
das mag auf diverse zutreffen, aber auch nicht auf alles. Auch hier wieder, also es ist schwer zu pauschalisieren.
Ja, ja.
Ja.
Klar. Ja, aber es hat mich schon erstaunt, dass wir jetzt 2011 haben, aber dass es doch zum Teil sehr, sehr brachial zugeht. Also im Grunde, wie
ich
sich
kann
die
das jetzt gar nicht so wiedergeben, also zumindest nicht für Frankfurt. Also das mag vielleicht auf Berlin zutreffen, weil da gibt es wirklich so dermaßen viele Leute, die sprayen und auch illegal sprayen. Das ist auch eine ganz andere Szene dort, meiner Meinung nach.
Mhm.
Hier ist es sehr überschaubar. Im Grunde genommen kann man die Leute halt zählen, irgendwie, die hier malen. Und ich denke mal, da ist der Platz einfach so gering, dass man halt auch aufpassen muss, was man macht, denke ich mal.
Ja. Also weil der Platz einfach so gering ist.
Ja. um eine Ecke, denke ich mal, kennt man sich irgendwo, auch wenn man das sich nicht kennen möchte. Ja, also es ist ja halt sehr überschaubar alles.
Ja. Aber ich finde schon erstaunlich, dass es auch so viele, also so viel Nachwuchs gibt, aber dass es dass alle so im Grunde darin übereinstimmen, dass sie über das, was sie wirklich lieben, also zu malen, dass sie darüber also nicht sprechen können.
Das stimmt ja so nicht in der illegalen Szene, mag das stimmen, aber das stimmt nicht für die legale Szene, denn die ist ja total geöffnet. Ja. Also das, da bin ich jetzt ja auch eher der Vertreter davon, deswegen ist es für mich schwierig, da immer zu sagen, dass es geht in der illegalen Szene so oder so zu, denn da ich da mich nicht drin bewege, kann ich da relativ wenig sagen und ich fahre auch keine S-Bahn oder U-Bahn mehr, schon lange nicht mehr. Das heißt, dann kommen hier bei mir im Geschäft auch dann mal Leute rein, die sagen, oh, ich habe da was gesehen, ich bin hier gerade mit der Bahn gefahren, habe ich ein Bild gesehen, hast du das auch gesehen? Ich kriege das überhaupt gar nicht mit, ja, also muss ich ehrlich sagen. Und ich schaue auch nicht mehr so sehr auf Bilder oder, sag ich mal, wie früher, weil ich habe schon so viel in meinem Leben gesehen an Graffiti und kenne eigentlich alles, kann man sagen. Es ist von den Stilrichtungen und bin manchmal so, fühle ich mich so ein bisschen overdosed, ja, so dass ich mit nicht mehr so, dass ich durch die Gegend fahre, um mir bestimmte Bilder anzuschauen. Ja. Von daher ist es für mich auch immer schwierig zu sagen, wie die Szene heute ist, weil ich kenne immer nur das, was ich als meine Szene empfinde. Und das ist die Szene der, sag ich mal, ja, wir gehen um die 40-Jährigen, so die Graffiti-Opas irgendwie, die zum Großteil legal sind. Die Leute, die ich kenne, sind meistens in meinem Alter, sind schon lange dabei, hatten vielleicht sogar 10 Jahre Pause dazwischen. Und es ist mehr so, dass man sich irgendwie trifft, gemeinsam an legalen Stellen einen schönen Nachmittag oder einen schönen Tag hat irgendwie, dann da gemeinsam malt. Ich kenne Leute international, also es ist auch immer so, wenn man irgendwo auf irgendwelche Veranstaltungen fährt, dass man dann die Leute aus anderen Städten trifft, die man wieder 1-2 Jahre nicht gesehen hat. Also deswegen ist für mich, wenn man mich fragt, so, wie sieht es mit der Szene aus, dann kann ich eigentlich immer nur das sagen, was so für mich meine, in Anführungszeichen, Szene ist. Ja.
Klar. Und wie ist es jetzt, seit es den Laden gibt? Es gab ja auch schon Leute, die zum Beispiel versucht haben, solche Läden auch zu öffnen. Und da gab es ja oft Probleme wegen Brandschutz und so weiter.
Ja,
was passiert hier genau in dem Laden? Also gibt es ja auch manchmal Kontrollen? Also dass hier...
In welcher Art?
Vom Ordnungsamt, oder?
Nee, also das war... Also bevor ich überhaupt den Laden in Erwägung gezogen habe, ich meine... Ich bin ja auch nicht von gestern und bin auch selbstständig seit langer Zeit. Ich meine, ich weiß ja, was es für Vorschriften gibt und was es da zu beachten gibt. Und wenn ich jetzt so blauäugig wäre und würde hier mich reinsetzen, ohne irgendwie zu wissen, dass das nicht alles stimmt, wie es zu sein hat, dann hätte ich den Laden oder beziehungsweise auch dieses Risiko wäre ich gar nicht eingegangen. Also das war für mich die allererste Frage, die es zu klären galt. Können wir hier die Voraussetzungen schaffen, um den Laden zu eröffnen, sodass wir alles den Vorschriften entsprechend machen? Und das war das allererste, was wir getan haben. Dafür haben wir dann gesorgt, auch in Absprache mit den Vermietern und mussten auch ein Loch bohren, um einen Luftabzug einzubauen und so weiter.
Ja.
Weil das sind halt einfach Sachen, die so in den Vorschriften drinstehen und die halt dafür haben wir gesorgt und von daher haben wir damit auch keine Probleme.
Ja. Nur mit dem Taggen, falls dann doch mal getaggt wird.
Ja gut, das ist, hält sich wirklich in Grenzen. Also wir haben, ich meine, es ist ja so bei den Läden vorher, dass die Leute entweder selbst keine Sprayer waren und die Szene respektiert Leute, die in diesem Geschäft sind, die damit nichts zu tun haben, eigentlich recht wenig zum einen.
Mhm.
Und zum anderen es ist ja auch schon was anderes, wenn ich jetzt hier den Laden habe. Ich meine, ich kenne die Leute und die Leute, die ich nicht kenne, die könnte ich schnell kennen. Ja, also und das ist auch eine gewisse Sache von Respekt. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mich hier hinstelle oder irgendwie No-Name bin in dieser ganzen Kiste. Ich denke, ich habe viel gemacht, viel Gutes, vielleicht auch ein paar schlechte Sachen, keine Ahnung. Aber ich denke mal, ich habe immer die Fahne auch für Frankfurt hochgehalten und auch mich sehr engagiert.
Mhm.
Und von daher genieße ich da schon einen gewissen Respekt in der Szene. Und natürlich gibt es immer mal Idioten oder Leute, die halt vielleicht ein Bier zu viel getrunken haben, die dann mal irgendwo hintaggen. Aber die Leute kennen meine Ansage. Hier in der Gegend soll es keine Tags geben. Das ist ein Respektsding, weil es fällt auf uns hier zurück letztendlich... weil es dann immer heißt, auch nur wegen denen gibt es jetzt hier neue Tags. Und wir haben eigentlich damit sehr, 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 sehr wenig Probleme. Das wird im Allgemeinen respektiert. Klar gibt es mal eine Ausnahme, aber da muss man dann halt auch da greife ich dann halt mit meinen Mitteln durch. Ja? Also
klar.
Ich würde die Leute jetzt nicht bei der Polizei anzeigen, das ist einfach ganz klar, so, das macht man nicht. Ja. Aber da gibt es halt andere Mittel. Leute abzustrafen.
Aber was für eine Strafe erwartet die?
Tja, also die erste, die mir jetzt einfallen würde, ist, ich meine, wir sind der einzige Laden, in dem man wirklich im Rhein-Main-Gebiet zuverlässig Farbe beziehen kann. Die erste Strafe ist die, du da hast hier Hausverbot, ja, und das ist... Klar, man kann ja, wenn es uns nicht gäbe, wenn die Leute trotzdem ihre Spraydosen bekommen, ist ja nicht so, dass wir jetzt hier der Grund sind, warum gesprüht wird, ja, sondern wir haben hier eine Plattform geschaffen, die jetzt nicht nur Spraydosen und Zubehör oder Literatur und Bekleidung verkauft, sondern ich denke mal, dass wir auch viel für die Kultur machen, wir engagieren uns viel, versuchen das Ganze im Positiven irgendwie zu fördern, sei es jetzt, ob das jetzt irgendwelche Spray-Events sind oder wie jetzt neulich die Brücke am Stadion, die wir da komplett mit, also die Organisation übernommen haben, auch mit verschiedenen befreundeten Sprayern und den Ultras gestaltet haben, sodass auch mal Normalbürger sehen, dass man
die
ja, dass halt nicht nur das Graffiti halt nicht nur Angst machen kann und nicht nur Sachbeschädigung und nicht nur negativ ist, weil es schon sehr negativ behaftetes Wort. Wir sehen uns so ein bisschen als Missionare, um den Leuten die positiven Seiten näher zu bringen und auch einzuwirken auf junge Leute oder auf Leute, die sich dafür interessieren, um ihnen einfach das, die guten Seiten näher zu bringen.
Ja. Und die Ultras, was haben die dann für einen Style eigentlich? Sind das eher... Also die, von den Ultras sprühen ja wahrscheinlich nicht alle, aber welchen Style machen die dann, wenn sie sprühen?
Das ist jetzt eine komische Frage.
Nee, also machen die dann eher Streetbombing oder einfach taggen die mehr oder...
Auch
ich kenne nur Ultra-Tags.
Ich weiß, ja, ich kenne auch viele Ultra-Tags und die sehen sehr unterschiedlich aus und sind häufig aus einer Feder, wo ich mal sagen würde, dass, also nicht immer, aber häufig auch aus einer Feder, wo man halt auch sieht, dass es nicht wirklich Sprayer sind. Es sind halt viel, da vermischen sich halt viele Personen, würde ich sagen, so, die das machen.
Ja.
Es gibt ein paar, die sind wirklich Graffiti interessiert und die meisten wahrscheinlich eher nicht.
Ja, okay. Ja, ja, und ich finde es eigentlich schon interessant, so ja, diese Unterschiede eigentlich dann zu beobachten. Hat sich da eigentlich durch die linke Szene auch irgendwas verändert, weil die haben ja, glaube ich, schon ein bisschen später angefangen zu
also,
sich mit Tags und so weiter zu beteiligen.
Die linke Szene?
Ja.
In welchem Zusammenhang jetzt? Weil ich sehe das völlig unpolitisch, wenn ich ehrlich bin. Und kann jetzt mit dem Begriff linke Szene und Graffiti recht wenig anfangen.
Naja, okay, die Antifa also jetzt hat irgendwann auch angefangen zu checken.
Ja, also ich erinnere mich an, bevor es so das Graffiti-Writing gab, hat man ja viel so Sponti-Sprüche und was weiß ich in diese Zeit, aber ich sehe jetzt unser Verständnis von Graffiti primär sehr unpolitisch. Ja.
Ja.
Die einzelnen Leute mögen durchaus politisch auch motiviert sein, aber das drückt sich nicht zwangsweise in den Bildern aus.
Ja, okay. Und nochmal, um auf den Ben-Gurion-Ring einzugehen, hast du denn amerikanische Verwandten oder ist es irgendwie, hast du irgendwie einen Migrationshintergrund?
Nee, gar nicht.
Ich meinte jetzt
aber wieso amerikanisch?
Durch deinen Namen zum Beispiel? Oder ist das
Achso, nee, das, die Namen sind ja immer Fantasienamen und das, ich sag mal, Graffiti ist nun mal in Amerika geboren und meine Generation ist ja auch durchaus da mehr, sag ich mal, dem Hip-Hop-affin gewesen oder es war ja damals so ein Bestandteil, zumindest haben das einige Leute immer behauptet, dass das so ein Ding ist, so Rappen, DJing und Graffiti, Breakdance und sowas.
Ja.
Das hat sich aber total verwässert und wird auch heute gar nicht mehr so zwingend wahrgenommen.
Ja.
Gibt's Leute, die das immer noch so sehen, aber ich sag mal, wenn die Leute jetzt sagen, ah, Graffiti, da musst du ja auch Hip-Hop hören, das stimmt einfach nicht mehr, weil die Leute, die heute Graffiti machen, hören unterschiedlichsten Stilrichtungen, haben unterschiedlichste Meinungen, also das würde ich nie pauschal sehen wollen. Also der eine hört Techno, der andere Rock'n'Roll, ja, also kann man so nicht sagen.
Ja, okay, vielen Dank.
Bitte.
Voila, voila, voila. Guck mal, das rote Licht leuchtet.
Ah, das heißt, dass wir jetzt wieder dran sind.
Ja, genau. Take the mic.
Also, Hip-Hop hat er gerade gesagt. Ja, das war näher ans Mic. Okay. Das war bei uns auch schon damals so, weiß ich, die einen haben gerappt, die anderen sind auf Jungle Raves gegangen, die anderen auf Goa-Trance-Partys. Ich habe damals in einer Grindcore-Death-Metal-Band gesungen. Ja, also das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Und ja, ich wollte nochmal drauf eingehen, was du vorhin gesagt hast mit der Gewalt da und der Jugendlichen oder was. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das einfach nur heute viel mehr durch die Medien geht. Also früher, da hat Gewalt viel mehr zum Alltag gehört als heute. Nur damals gab es halt nicht an jeder Ecke eine Überwachungskamera und da hat nicht jeder ein Handy gehabt. Und da ist es halt nicht immer am nächsten Morgen gleich in der Bildzeitung gewesen, wenn sich mal welche gefetzt haben. Hm. Sondern da hat dann außer den Beteiligten kaum jemand was davon mitbekommen. Ja.
Ja. Und was ich nochmal gerne wissen würde, ist, wieso ist der Ruhm eigentlich, also der Fame, so wichtig für das Malen, also
tja,
an irgendwelchen.
Ja, das ist im Prinzip
öffentlichen
Ort. Das, der Sinn des Ganzen. Also das ist, worum es eigentlich geht. Ja. Zu zeigen, ich war hier. Ja. Und wer, weiß ich, die einen denken halt, wer die schönsten und größten Bilder malt, ist irgendwie der coolste. Und andere Leute denken halt anders und meinen, wer die meisten Bilder malt und ja, hat gewonnen. Und für die einen zählen nur S-Bahnen, für die anderen ist es besonders wichtig, im Stadtbild besonders präsent zu sein.
Ja.
Andere, die fahren irgendwie sonntags morgens irgendwo aufs Land raus und malen da gemütlich in der Boxershorts irgendwie einen Güterzug an.
Ja. Also der Sonntagsausflug.
Hat jeder so seine eigenen Vorstellungen, ja.
Ja. Und bei dir, was ist, also bei dir ist es jetzt nicht mehr, also es ist ja legal und so weiter.
Ja, ja. Also ich mal einen netten Charakter für meine Freundin, ja, und grüße dann meine Kumpels. Ja. Aber so.
Was versteht man genau unter einem Charakter?
Das ist so wie eine Comicfigur, ne?
Ja.
Also manche malen ganz einfache Sachen mit ein paar Strichen, andere malen irgendwie fotorealistische Bilder in Überlebensgröße da auf die Wand. Ja.
Mhm.
Der eine macht das mit einer Dose ganz schnell, der andere nimmt sich den ganzen Tag Zeit, streicht vorher die Wand und benutzt dann vielleicht noch andere Techniken, klippt ab und was ich, weiß der Geier, ja.
Und
hat alles, finde ich, seine Daseinsberechtigung. Ja.
Ja. Also wenn man jetzt so diese Filme über die Gangs aus L.A. und so weiter sieht, dann fallen einem meistens auf, also dass sie die gleichen Spots meistens gefilmt haben in unterschiedlichen Filmen. Und man sieht dann gerade bei diesen Bildern aus L.A. und so, da sieht man oft, das sind so mehr Murals und im Grunde gibt es da so andere Traditionen als hier. Hier werden selten Geschichten wirklich aus einem Stadtteil erzählt in diesen
ja.
Bildern.
Ja, ja klar, das sind andere Traditionen. Ja.
Mhm.
Das ist in L.A. da, die Chicano-Gangs.
Hast du die Filme auch alle gesehen?
Ja, nicht alle, aber ich habe auch schon mal die eine oder andere Doku gesehen oder so. Ja. Und da ging es halt direkt von Anfang an nur darum, das Revier zu markieren. Ja. Und hier bei uns zulande, gut, da, wie auch der Kent eben gesagt hat, früher gab es die eine oder andere Schule da in Bockenheim, wo ich herkomme, da gab es mindestens zwei Schulen, wo große Murals in dem Sinne auch waren, wo halt wirklich sehr talentierte Künstler zusammen eine Konzeptwand gemalt haben und so.
Ja, ja, und auch Klauburg-Schule und die Malereien zerbröckeln jetzt so langsam, demnächst werden die Sachen so abgerissen. Dann geht ja auch eine Geschichte dann verloren, könnte man sagen.
Ja, bisschen schade, dass dass das jetzt alles so unterbunden wird, ne? Finde ich.
Ja, also man müsste sich dann schon auch mehr Gedanken darüber machen, was für ein Stadtbild man eigentlich haben will. Genau. Also jetzt gerade, wo auch Petra Roth dann abtritt, dann hätte man ja auch die Möglichkeit, diesen dieser Generation, die hier gesprüht hat, vielleicht eine neue...
Ja, also ich von Politik habe ich keine Ahnung. Ja, aber also ich finde es nicht schön, wenn jede Autobahnbrücke immer gleich wieder grau angestrichen wird, sobald da ein bisschen Farbe dran kommt. Und
warum soll man immer auf dieses graue Beton gucken?
Ja, das ist ein schönes Stadtbild. Ach ja, für wen ist das schön? Ja.
Ja.
Die Stadt soll angenehmer werden. Für wen? Für den, der es sich leisten kann. Ja. Und die sich es nicht leisten können, die sollen nach Offenbach ziehen oder nach Rüsselsheim oder was.
Ja, und warum will man eigentlich diese Ausdrucksform nicht im Stadtbild haben? Das ist ja eigentlich, das gehört ja zu unserer Zeit doch eigentlich dazu.
Ja, ey, ich meine, manche Leute hier, Banksy, nur ein Name, ja, von Hunderten, die verkaufen irgendwie für Tausende von euch da Bilder in London in den Nobelkaufhäusern, ja. Und in Frankfurt soll das irgendwie nur Schmiererei sein, oder was?
Ja.
Das verstehe ich nicht.
Ja, und da ist es interessant, dass so Vorstädte wie Bad Vilbel und so, dass sie das Frankfurt ja eigentlich vormachen, wie man das machen
kann. Ja,
könnte.
Ich denke, also ursprünglich hat Frankfurt das denen vorgemacht, ja. Und die haben es halt weiter, die lassen es halt weiter hinzu und hier wird es halt unterdrückt.
Ja, durch die Politik eigentlich. Ja. Ja, das kann man deswegen ja dann schon relativ klar sagen, dass es an einer bestimmten Politik liegt.
Ja.
Also,
Politik,
das bedeutet.
Ist scheiße. Kann ich mal zusammenfassend das hier auf einen Nenner bringen.
Ja, genau. Also, diejenigen, die jetzt zuhören, die können sich dann überlegen, wen sie als nächstes zur nächsten Bürgermeisterwahl dann.
Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt der Bürgermeister da jetzt. Der Bürgermeister ist ja kein Diktator, der einfach machen kann, was er will, sondern der hat ja auch noch Leute hinter sich stehen, dessen Interessen der vertritt. Ja, und
und die Sammelklage an die Deutsche Bahn, die kommt auch bald.
Ja, mach. Hau rein.
Also, ich spiele jetzt erst einmal was von diesem DJ-Battle vom Samstag. Da warst du ja auch involviert.
Ja.
Jetzt um eben auch eine...
Ja, da habe ich ein bisschen die Deko gemalt.
Was war
mit
das?
Mit einem Kumpel noch zusammen.
Ja.
Ach, das war die IDA Germany 2011. So Vorentscheid für so DJ World Cup, der jetzt dieses Wochenende in Krakau in Polen stattfindet.
Ah.
Schönen Gruß an DJ O. Auch nochmal hier, ja, guten Flug. Ich finde es krass, was du da auf die Beine stellst. Ja, und um den ein bisschen zu unterstützen und diese Veranstaltung ein bisschen auch zu promoten.
Ja, und wie geht das dann mit diesem?
Und auch danke nochmal an Canpire Cans, ja, hier gesponsert und so.
Ja, cool. Und jetzt spielen wir mal. Das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen vom für die Tänzer. Das war auch nicht schlecht, die Tänzer dann zu sehen. Also
ja, also nachdem ich schon mit dem Malen fertig war, bin ich dann erstmal heim, mal ein paar Stündchen schlafen, weil ich die Nacht davor ja mit Aufbau und Transport und so weiter da auch mit involviert war.
Ja.
Und ich bin dann erst wieder da hingekommen, als der eigentliche DJ-Battle schon wieder vorbei war. Und dann haben die Tänzer die ganze Nacht noch weitergemacht. Geprägt und, keine Ahnung, gepoppt und gerockt und was weiß ich, geclownt, was da alles gibt.
Ja.
Crumped.
Ja. Ja, im Grunde.
Ist auch krass, was da abgeht, ja. Also da ist, so wie ich das da gesehen habe letzten Samstag, da vermischen sich die ganzen verschiedenen Stile.
Ja. Ja, das scheint mir auch so zu sein. Scheint so auszusehen.
Ja, im Grunde würde ich darüber auch gerne noch ein paar mehr Radiosendungen machen. Also wenn du noch ein paar Leute hier anbringen willst, die dann auch noch so ein bisschen über ihre kriminalisierende jugendliche Erfahrung berichten wollen, dann machen wir das so weiter. Und unsere Gäste hier nebendran, die sprechen vielleicht auch irgendwann mal, sobald wir die Sammelklage an die Deutsche Bahn abgegeben haben. Mhm. Wollt ihr euch noch verabschieden?
Ciao.
Okay, danke. Dann ja, vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
Ja, danke auch. Gern geschehen.
Ciao. Ciao. Thank you.